What are you doing up at this hour of the night?
What are you doing up at this hour of the night?
Prevention of crime. Every hour of the day and night.
Movie.
Break.
Is the team that protects your property and you.
Hallo und herzlich willkommen zum Movie Break Podcast von den 77. Filmfestspielen von Cannes. Heute sind wir hier an Tag 5 und heute hat unsere traute Dreierrunde noch Zuwachs bekommen. Ich bin Patrick und neben mir ist wieder
Jakob, hallo.
Und?
Lida.
Und daneben ist heute wieder Christoph am Start von Filmstarts. Hi Christoph.
Moin.
Und ja, wer hier regelmäßig zuhört, weiß, Christoph war schon ein paar Mal zu Gast und ich bin super froh, dass wir dich wieder an einen Abend hier von deinen ganzen Verpflichtungen irgendwie loseisen konnten. Und dafür haben wir auch das bestmögliche Rahmenprogramm hier eigentlich am Start. Das heißt, wir haben drei richtig große Filme, auf die wir uns im Vorhinein mehr oder weniger gefreut haben, würde ich denken. Das ist zum einen Andrea Arnold's Bird, Francis Ford Coppola's Megalopolis und Yorgos Lanthimos' Kinds of Kindness. Und ja, was sollen wir groß drum herum reden? Wir müssen Francis Ford Coppola's Megalopolis gleich mal abräumen, einfach weil das war ja nun mal der Film, über den hier pausenlos gesprochen wurde. Das Megaprojekt, wo das Wort Mega schon im Namen ist. Jakob, du hast ja schon eine Kritik draußen und ich glaube, du warst zumindest von unserem Dreiergespann hier am heißesten auf diesen Film. Wie hast du den erlebt?
Ja, wie habe ich den erlebt? Ja, also wenn du schon so anfängst, ich hatte mich sehr auf den Film gefreut, weil Francis Ford Coppola in meinen Augen einer der faszinierendsten Regisseure ist. Also man muss ihn ja eigentlich nicht einführen. Jeder kennt ihn für Der Pate, also The Godfather und Apocalypse Now. Ich persönlich finde das sein weiteres Werk unfassbar interessant. Also er ist ein Regisseur, der mit seiner Firma American Zoetrope damals in den 80ern versucht hat, neue Wege zu gehen und leider mehr oder weniger sein ganzes Leben lang daran gescheitert ist. Und jetzt, nachdem er dieses Projekt auf die Beine gestellt hat, nachdem er sein Winzersgut verkauft hat mit 120 Millionen, einer der teuersten selbstfinanzierten Firma aller Zeiten, da konnte ich nicht anders als zu sagen, ja, da freue ich mich richtig drauf. Ich hoffe, das wird zumindest ganz großes Kino, selbst wenn es ganz großes Scheitern ist. Und wenn du mich jetzt fragst, wie ich ihn erlebt habe, gut, dann da sage ich einfach mal, was Sache ist. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich diesen Film gesehen habe. Also ich habe mich ins Kino gesetzt und habe einen Film geschaut, eine Aneinanderreihung von Bildern habe ich auf der Leinwand gesehen. Aber in meinen Augen war das kein Film. Das war weder ein Gewinn noch ein Scheitern. Das war ein einziges leeres Signifikant, was ich da gesehen habe. Das war etwas, was auf einen Film verweist, den es aber nicht gibt und den es scheinbar niemals geben wird, weil ach, ich sag's einfach mal gleich vorne heraus. In meinen Augen war der Film eine einzige Katastrophe.
Ja, ich finde es ganz interessant, dass du sagst, es ist ein Film, der nicht existiert, weil ich habe vorhin noch den Film-Common-Podcast gehört und da haben sie auch gesagt, man sollte über den Film gar nicht so in Kategorien von gut und schlecht reden, weil irgendwie kommt man der Sache damit gar nicht nahe. Und ich habe mich dann auch irgendwie dabei habe gefühlt daran zu denken, als ich dann deine Sternewertung, weil Movie Break funktioniert nun mal mit Sternebewertung und das zieht ja auch die Leute dann irgendwie an oder verleitet zu Diskussionen und so weiter. Aber ich habe auch gedacht, das passt eigentlich wirklich nicht zu diesem Film, weil klar, ich könnte jetzt über den Film, also wir müssen ihn gleich nochmal irgendwie versuchen, wir müssen grob mal versuchen, diese Prämisse des Films irgendwie einzuleiten hier, aber ist ein Film, der scheint sich vielen zu entziehen. Also so ging es mir da ganz ähnlich. Aber um hier auch mal unseren Gast in die Runde zu holen, wie hast du den erlebt, Christoph?
Ich hatte da zumindest danach dasselbe Problem wie ihr, weil bei Filmstarts muss man auch eine Sternewertung geben, sonst kann man die Kritik nicht online stellen. Und das war dann auch mehr so ein
Das System will es so.
Das will es so und genau, wie im Film auch. Ja, das ist dann mehr oder weniger so ein Auswürfeln. Also ich glaube im Insgesamt, also ich muss ihn auf jeden Fall nochmal sehen und gucken, ob das so eine des Kaisers Kleidernummer ist, wo jetzt hier in Cannes alle spinnen. Er hat ja überraschend gute Kritiken bekommen. Man hatte ja vorher gedacht, das Ding wird in der Luft zerrissen. Hat ja auch mit Abstand den längsten Applaus hier bekommen. Hat man auch gedacht, das wird eher Buhrufe geben. Das ist ja alles nicht so gekommen. Ich glaube,
also Buhrufe gab es bei mir schon im Screening. Bei dir nicht?
Bei mir auch.
Nee, ich rede jetzt von dem, also das, ob jetzt Buhrufe oder nicht Buhrufe, da zählt ja erstmal das Grand Theatre. Und da gab es natürlich 10 Minuten Standing Ovation, mit Abstand die längste. Und das wird sich ändern, wenn dieser Film auf das allgemeine Publikum losgelassen wird. Das wird falls die auf die wahnwitzige Idee kommen, das Ding in Multiplex-Kinos zu veröffentlichen, wird es da Mord und Totschlag geben und die Leute wollen alle ihr Geld wieder. Also wenn das als Francis Ford Coppola 100 Millionen Sci-Fi-Epos vermarktet wird, dann ja, dann sind die Leute halt im falschen Film. Ich persönlich hatte beim Gucken wahnsinnig viel Spaß. Gerade durch das ganze Anachronistische, der Film hat halt so ein, was weiß ich, ist mega ambitioniert von seinen Themen und so. Da hat er philosophische Dialoge, teilweise sogar auf Lateinisch, also richtig so eine also auf der einen Seite so eine Angeberschiene und auf der anderen Seite so ein Humor wie von so einem 12-jährigen kleinen Jungen, mit dem ich wahnsinnig viel Spaß hatte. Also in dem dann John Voight da irgendwie sehr, sehr gebrechlicher alter Mann nochmal zu tanzen anfängt und dann irgendwie seine Latte rausholt unter der Decke und das ist dann eine Armbrust, mit der er seinem Sohn in den Arsch schießt und solche Sachen. Ja, das hat mir einfach wahnsinnig Spaß gemacht. Ich glaube, ich hatte mehr Spaß beim Gucken, als dass jetzt wirklich ein guter Film ist, aber das war so.
Ja, vielleicht bevor ich zu dir komme, vielleicht nur mal ein, zwei einleitende Sätze. Also, was ist das für ein Film? Wir haben so die Grundprämisse, es gibt hier New Rome, also das eigentlich am New York der heutigen Zeit orientiert ist. Und in diesem New Rome, da gibt es unseren Protagonisten Adam Driver, der hat vor ein paar Jahren seine erste Ehefrau verloren und er ist da eigentlich in so einem Zwist mit seinem politischen Rivalen, gespielt von Giancarlo Esposito. Adam Driver ist sein Architekt und das ist natürlich gleich symbolträchtig, weil er eben auch Visionen hat für eine neue Art des Zusammenlebens und wie könnte eine Zukunft aussehen. Im Vorhinein ist ja zum Film auch schon so eine Lektüreliste gedroppt worden, wo Francis Ford Coppola so gesagt hat, welche Bücher ihn interessiert haben dafür. Unter anderem David Graeber, der vor ein paar Jahren verstorbene Anarchist und Theoretiker, der ja sein letztes Buch, das ist ja Postum erschienen, The Dawn of Everything oder so. Ja, steht bei mir zu Hause, aber ich habe es noch nicht gelesen, muss ich gestehen. Naja, jedenfalls, also da wurde schon so viel zu diesem Film davor gesagt und der ist dann auch, wie du das sagst, Christoph, aufgeladen einfach mit sehr viel Input, das mir aber oft auch so vorkam, als sei das eher so vertreten in dem Film und so als Aussage drin, aber nicht irgendwie in den Film thematisch eingearbeitet. Aber ja, bevor ich zu weit in die Bewertung hier reinkomme, Lida, das ist ja, also ich muss auch sagen, der Film hat mich gebrochen, ja. Ich war danach kaum noch ansprechbar, so die nächsten ein, zwei Stunden. Mein Gehirn hat, also ich finde es immer albern, wenn Leute das sagen, aber ich hatte so einen Moment wirklich, das ist mir zum letzten Mal passiert beim Polanski-Film in Venedig, dass ich einfach nicht mehr wusste, was sehe ich hier gerade, warum bin ich hier? Und ja, Lida, hattest du was Ähnliches? Ging es dir da ein bisschen versöhnlicher?
Nee, ich glaube, ich bin wie immer die härteste von allen, zumal auch diese lateinischen Dialoge mich in keiner Form beeindruckt haben, weil das fast alles einfach nur Zitate sind. Und sorry, zitieren ist nun keine große Kunst. Da wird vor allem ganz viel rausgekramt aus einem großen Konflikt, der literarisch viel aufgebauscht wurde. Und wer jetzt mal früher Lateinunterricht hatte wie ich, der wurde hier total retraumatisiert. Die Rede von Catilina, Cicero gegen Catilina, ganz große Rede, bla bla bla. Catilina kommt halt rein auf so eine Party, wo Cicero ist und Cicero fängt an, eine Rede aus dem Ärmel zu schütteln, war natürlich nicht ganz so gewesen, aber die beiden waren zwei große Konkurrenten im alten Rom, die auch für zwei verschiedene politische Systeme standen, während Catilina eben verhältnismäßig progressiv war, das muss man wirklich so sagen. Und dieser Catilina steht jetzt natürlich für Adam Drivers Figur, war Cicero so ein alter konservativer Sack, das kann man selbst auf römische Ebene bezogen, war Cicero ein alter konservativer Sack und ihr müsst euch vorstellen, wie konservativ bin ich, wenn ich im alten Rom konservativ bin und das soll nämlich diese von Giancarlo Esposito dargestellte Figur, die auch Cicero heißt, verkörpern und da wird einfach nur ganz viel aus der Zitatkiste gekramt und auch mal manchmal Shakespeare und das ist einfach nur aufgesetzt, das ist billig und trotzdem ist der Film total homophob, er ist queerfeindlich, er ist mega sexistisch und es ist auch nicht ironisch, das ist total ernst gemeint und insofern ist eigentlich, ja, also der Regisseur ist eigentlich irgendwie so der Cäsar unserer Zeit. Trotzdem, selbst in der neokonservativen Zeit, ein erzkonservativer alter Sack. Und davon habe ich einfach genug. Ich war einfach nur müde danach. Müde und erschöpft.
Ja, also ich würde gern dieses Queer-Thema kurz aufgreifen, weil das ist ja schon ins Auge gefallen, dass, also es gibt da diese Figur von Shia LaBeouf und die ist eben so queer gecodet und ist gleichzeitig auch eben der große Opportunist und ist gleichzeitig der, ja, der Zwielichtige, der alle irgendwie versucht, in die Irre zu führen, wird später auch fast zu so einer Trump-Figur eigentlich, kann man so sagen. Und so ist es schon interessant, wie dann diese Stereotype dann in solchen Blockbustern immer wieder aufpoppen und genau mit diesen gleichen Attributen beladen werden. Und deshalb, das kann ich schon nachvollziehen generell, aber auch eine furchtbar merkwürdige, also Aneinanderreihung an Performances, oder? Also ich weiß auch gar nicht, ich habe schon zuweilen auch von Leuten, die dem Film nicht so viel abgewinnen konnten, gehört, dass Adam Driver hier eine richtig gute Performance hinlegt und für mich steht es, ich kann gar nicht sagen, ob der jetzt gut performt hat oder schlecht, weil das Problem ist ja, dass dieses Drehbuch einfach so all over the place ist, dass man gar kein Gespür dafür mehr bekommt, wo jetzt Subtilität noch möglich wäre oder so. Das ist ja auch offenbar gar nicht sein Anliegen. Ich stehe wirklich noch ein bisschen ratlos. Christoph, kannst du mir da helfen, wie man dem Film so vielleicht ein bisschen positiver begegnen kann oder was man daraus ziehen kann?
Naja, beim Ziehen bin ich noch nicht. Das mache ich beim zweiten Mal. Ich hatte aber auch mit den, also ich fand Adam Driver auch gut, aber ich habe mich dann mehr an den Leuten aufgehangen, mit denen ich eine Menge Spaß haben konnte. Also Dustin Hoffman, der irgendwie hier noch so halbtot was drei Sätze in die Kamera sagt, hatte ich große Freude dran. Aubrey Plaza dreht komplett frei. Die macht halt das, was sie immer macht, aber irgendwie auf 180. Auch dann gibt's eine der weirdesten Sexszenen der Filmgeschichte. Das ist ganz merkwürdig, aber hat mir erstmal viel Spaß gemacht. John Voight, der zu tanzen versucht, obwohl er irgendwie wahrscheinlich ohne Hilfe gar nicht mehr aus dem Bett kommt, hat mir auch viel Spaß gemacht. Also ich hatte mir also an diesen palpigen Sachen, also der Film ist auf jeden Fall auch palpig, trotz seiner ganzen Ambitionen, und die Sachen haben mir halt große Freude bereitet.
Ja, da kann ich sehr gut drauf zu sprechen kommen, weil gut, dass du die zwei Sachen sagst. Ich glaube, vor allem den Darstellerensemble fand ich Aubrey Plaza mit Abstand auch am besten. Sie ist als verführerische Journalistin Vaux Platinum zu sehen. Also allein der Name sagt ja schon eigentlich alles, was man wissen muss. Vielleicht fühlt sie sich deswegen am wohlsten, weil ich halt über weite Strecken echt das Gefühl habe, ich stecke hier in einem komplett außer Kontrolle geratenen Saturday Night Live Sketch fest. Und ich hatte auch den Eindruck, solche Leute wie Dustin Hoffman sind mehr oder weniger schon halbtot in diesem Film. Und du sagst, du genießt ihn auf so eine vulgäre...
Nein, nicht vulgäre, also ich bin da noch nicht...
Aber palpig eben, weil ich habe die ganze Zeit versucht, so einen vulgären Zugang zu finden. Ich musste, mir schwirrte die ganze Zeit, dass dieser Begriff Vulgar Autourism durch den Kopf, den man ja zum Beispiel immer an solche Leute wie Michael Bay anwendet, weil Michael Bay nun mal relativ vulgäre Blockbuster-Filme macht. Und das Ding ist aber, das Problem ist, solche Leute wie Michael Bay, die Filme von denen sind meistens nicht sehr intelligent oder sind, kann man fast schon sagen, die sind so ein bisschen dumm. Aber das Ding ist, dass der Unterschied ist, sie sind nicht dumm gemacht. Sie sind perfekt auf die Art gemacht, wie sie ein bestimmtes Zielpublikum ansprechen wollen. Und mein Problem mit diesem Film ist, dass er einfach in meinen Augen nicht gut gemacht ist. So, die Figuren stehen vor dem billigsten Greenscreen, die ich je gesehen habe. Das Ganze ist in relativ todtrockenen Shot-Gegenshots gefilmt. Dann ist er auch an visuellen Ideen wirklich überraschend arm. So, an einer Stelle stehen sie halt auf einer gigantischen Uhr, oder WWE ist so der neue Kolosseumskampf. Das war alles so, in meinen Augen ist es hier ein, ich will auch versuchen, den irgendwie auch auf so einer liebenswerten, größenwahnsinnigen Ebene zu sehen, aber alles, was ich sehe, ist einfach nur so, dass Manifest für so einen gescheiterten Traum, wie so als ob Coppola gewusst hätte, dass dieser Film nicht gut wird, während er ihn gedreht hat, und dann einfach nur alles so unangenehm für alle Leute wie möglich zu machen, dafür, dass er den Film nicht so visualisieren konnte, wie er ihn gerne gehabt hätte, wenn auch vor 50 Jahren gerne.
Ja, und hinzu kommt ja, dass es dann noch die dazugehörige Berichterstattung gab, wo dann eben gesagt wurde, dass Coppola sich am Set ganz unflätig verhalten hat und teilweise die weiblichen Figuren ähnlich wie im Film, also wie sie wirklich mit einem 40 Jahre veralteten Frauenbild irgendwie daherkommen, also mindestens, dass er die dann auch so auf seinen Schoß gelotst habe, und dass er die ganze Zeit high auch am Set war und so weiter. Also, und ich weiß nicht, das merkt man im Film irgendwie auch an. Und diese Vision, die du ansprichst, also so eine Utopie, da habe ich mir halt auch gedacht, okay, dann fliegen die jetzt in irgendwelchen Blasen durch so eine Schiene. Und da dachte ich mir, hä, das ist doch so eine Zukunftsvision, die man so in den 50ern hatte von dem Jahr 2000. Und das ist jetzt nochmal hier im Film als diese große Vision der Zukunft, ist mir nicht ganz schlüssig gewesen. Also,
ja, aber ich glaube, darum geht es ihm nicht. Also es geht nicht jetzt um konkrete Sci-Fi-Ideen, ne? Sondern das sagt ja Adam Driver auch zwischendurch. Ihm geht es jetzt gar nicht darum, ob seine Idee genommen wird oder nicht. Also wahrscheinlich würde er sich schon freuen, wenn doch. Aber ihm geht es einfach darum, dass die gesamte Menschheit, irgendwie jeder Einzelne in diesen Dialog einsteigt und überhaupt noch in utopische Ideen denkt. Ich glaube, das ist, also ich weiß nicht, vor 40 Jahren war es wahrscheinlich, was weiß ich, was da gerade los war, gab es bestimmt auch was. Heute ist es halt Trumpismus, wovor der warnen will. Also er spricht das ja alles schon ziemlich deutlich aus. Also es ist kein sonderlich subtiler Film.
Aber das Interessante an dieser politischen Message, die in dem Film noch irgendwo drin ist, ist ja, dass der Film an dieser Stelle radikal von der Geschichte von Cicero und Catilina, die die Basis dieses Films ist, auch durch andere Nebenfiguren wie die Ciceros Tochter Julia, die hier im Film auch auftaucht als Catilinas Geliebte, das ist rein fiktiv, oder eben Claudio und Crassus, diese Figuren, wie Crassus ist dieser John Voight-Typ, dargestellt wird, dass die radikal verändert wird. Wir haben hier nämlich quasi die was in der Historie, die echte Catilina-Figur quasi gespalten in einmal diese von Adam Driver dargestellte Heldenfigur und einmal die von Shia LaBeouf dargestellte queer-gecodete Schurkenfigur, die genau das sagt, was der wirklich beste und revolutionärste und bis heute gültigste Ansatz war, den Catilina je hatte. A, die gesamte Unterschicht und alle, die einfach nur mal vom Römischen Reich komplett vergessen und fertig gemacht wurden, zu vereinen und B, zu sagen, alle Schulden. Wir streichen radikal alle Schulden. Und es gibt, ich bin keine Historikerin, ich habe Geschichte auch nicht studiert und ganz wenig Schulbildung, aber es gibt viele Menschen, die glauben, und ich zähle dazu, dass das vielleicht das wäre, was das Römische Reich gerettet hat. Und diese radikale Idee wird einmal so halb scherzhaft nur von Adam Drivers Charakter geäußert und niemals wirklich angegangen. Und das wäre dann doch mal was Interessantes gewesen, aber das macht der Film nicht. Der bleibt total oberflächlich. Und im Prinzip gibt der Catilina die Ideen oft, die von Cicero waren, und dazu passt es auch, dass die beiden sich dann quasi fast schon versöhnen. Was echt auch nicht passiert ist. Wir wissen ja alle, Catilina ist gegen Rom gezogen und wurde annihiliert mit seiner Armee.
Ja, und stattdessen verbleibt es dann in so einer Dekadenzkritik so ein bisschen, also dabei verbleibt es eigentlich. Ja, ich weiß nicht, ja, um dem großen Francis Ford Coppola hier nicht Unrecht zu tun, gibt es noch etwas, was wir noch hinzufügen könnten? Hat noch wer jemand was zu sagen zu dem Film? Sonst würde
wir sind uns alle aber trotzdem einig, dass Coppola gefälligst die 120 nächsten Millionen in irgendeinen Fonds tun sollte, um sicherzustellen, dass in den nächsten 100 Jahren in jeder einzelnen Vorführung dieses Films überall auf dem Planeten dasselbe passiert wie bei uns in allen Vorführungen hier in Cannes und auch bei den bisherigen Presse- und sonst was Vorführungen des Films. Dort gab es nämlich immer noch ein Live-Element, weil einfach so ein Typ auf die Bühne gegangen ist und man dachte, jetzt gibt's Protest oder was weiß ich, was da gleich passiert, aber es gehört zum Film und ich hoffe doch sehr, dass das so bleibt.
Ja, bei allen Heimkino-Auswertungen kommt er dann auch direkt zu einem ins Wohnzimmer und redet dann mit dem Fernseher. Ja, das wär's doch mal. Das, und wie du vorhin schon gemeint hast, so, das muss dann innerhalb von 10 Minuten muss der bestellt werden.
Ja, so Gorillas-mäßig kann man sich in Zukunft so einen Typen nach Hause bestellen, der dann diese Rolle spielt. Ich finde, dafür kann dann jetzt Coppola ruhig die Hälfte seines Vermögens locker machen.
Vielleicht gibt's ganz viele, die das dann machen, und hat er das Kino doch revolutioniert.
Wobei, vorhin mir ein Kollege, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, doch, das war Andreas Kotenschulte, mit dem habe ich vorhin geredet, und der meinte nämlich, dass das vielleicht sogar gegen die Regeln hier verstößt. Ich weiß, dass The Artist damals zum Beispiel das Verbot bekommen hat, die Musik live im Saal einzuspielen, weil dann wäre disqualifiziert worden. Und eigentlich ist alles, was nicht auf der Leinwand ist und zum Film gehört, verboten. Aber ich schaff's mal für so eine Coppola-Vision, der kann hier dann doch machen, was er will. Und es ist auch wirklich nur eine Kleinigkeit. Also ich war da schon happy mit.
Ja, ich war nicht so sicher, ob ich es ansprechen soll, aber jetzt ist es draußen und es ist ja auch schon in vielen Berichterstattungen da.
Das ist der Aufhänger meiner Kritik.
Ja, und ich muss nur sagen, also wird dem Film nicht zu einer goldenen Palme verhelfen, dieses Live-Element, aber war eine Sache, die ich tatsächlich noch nie gesehen habe in dem Film. Also war schon eine Neuigkeit. Ja, lass uns doch vielleicht weitergehen zum zweiten Film. Lass uns mit Yorgos Lanthimos weitermachen, Kinds of Kindness. Der war ja in der Hinsicht schon heiß erwartet, dass es ja so angekündigt wurde als ein Versuch back to form, ne? Also ein früherer Lanthimos, ein bisschen weirder wieder, ein bisschen weniger nach irgendwelchen Hollywood-Formularen, zumindest war der Versuch, und man könnte ja davon ausgehen, weil er eben wieder mit seinem damaligen Drehbuchautor zusammenarbeitet. Ich habe gerade den Namen nicht auf dem Schirm, aber...
Ich habe ihn wirklich buchstäblich vor mir auf dem Schirm, aber ich würde ihn natürlich trotzdem... Also ich sag mal nur den Nachnamen Philipp Hu, weil das ist einfacher als der Vorname.
Ja, das ist super. Ja, ja. Und genau, also jemand, mit dem er bei den letzten beiden Projekten The Favorite und Poor Things nicht zusammengearbeitet hatte. Und das ist ja auch Leuten so schon aufgefallen, dass das Drehbuch ein bisschen runder war bei diesem letzten Film und ein bisschen vielleicht auch geschliffener und weniger kantig. Und ja, das ist jetzt also Kinds of Kindness, der besteht grundlegend aus drei Kurzfilmen, so würde ich das sagen, die aber alle irgendwie im gleichen Universum mehr oder weniger spielen, auch wenn die gleichen Schauspieler hier verschiedene Figuren porträtieren. Und ja, ich würde so sagen, als Grundprämisse könnte man vielleicht, oder als verbindendes Element könnte man sagen, ja, wie weit sind Leute bereit zu gehen, um Liebe zu erfahren, ja, um sich die Liebe zu holen, um sich die Liebe einzufordern, um die Liebe zu geben. Wie weit sind wir bereit dafür zu gehen? Und ja, wie hat sich das für euch dargestellt? Lida, jetzt fange ich mal mit dir an.
Zuerst hat mich der Film nicht so mitgerissen. Ich fand ihn gut, aber war nicht schwer beeindruckt. Und dann ist er in meiner Wertschätzung noch sehr gestiegen. Und das kommt bei mir nur ganz selten vor. Oft verlieren Filme, umso mehr ich drüber nachdenke an Wertschätzung. Aber hier konnte ich wirklich noch viele Komplexitäten entdecken. Gerade das, was ich am liebsten mag, nämlich Gesellschafts- und Systemkritik. Also diese drei Episoden, die vielleicht auf einen oberflächlichen Blick her recht lose aneinander geknüpft scheinen und nicht so viel thematisch gemeinsam haben, sind wirklich durch sehr viele Themenebenen miteinander verbunden. Zum Beispiel üben sie alle schon als eine Art Dreigestirn Kritik an verschiedenen Formen von Gesellschaft, also System, Institutionen. Wir haben hier Kritik zum Beispiel an religiösen Institutionen, an professionellen Institutionen und dann an gesellschaftliche Institutionen wie die Ehe, die Familie. Wir haben Kritik an solchen bestimmten Rollenbildern, an Machtkonstrukten wie zum Beispiel ökonomische Abhängigkeit, die als selbstverständlich gelten. Also Yorgos Lanthimos geht hier ganz viele Sachen an, kritisiert die auf sehr scharfe, sehr progressive Weise und bleibt dabei aber trotzdem sehr witzig, sehr düster, sehr originell und auch lakonisch. Er wird niemals schwafelig und ja, damit sage ich jetzt erstmal genug, sonst werde ich schwafelig.
Ich muss sagen, auf den ersten Blick fand ich, dass Yorgos Lanthimos diese Auszeit von Tony McNamara wirklich sehr, sehr gut getan hat. Der hat jetzt zuvor The Favorite und Poor Things geschrieben. Ich habe mich sehr auf dieses Return to Form, wie man gesagt hat, gefreut und habe das dann auch auf den ersten Blick eingelöst bekommen. Ich hatte besonders mit der ersten Episode meine Freude, weil es in meinen Augen so ein bisschen diese Kompartmentalisierung des Alltags kritisiert hat. Also wir haben da diese Jesse Plemons Figur, die von Willem Dafoe die ganze Zeit obtruiert bekommt, wie er seinen Alltag einzuplanen hat. Und das macht er dann auch, bis er halt an eine Sache stößt, wo er sich dann dagegen wehrt. Hat mich auch so ein bisschen an diese Philip K. Dick Kurzgeschichte The Adjustment Team erinnert, dass quasi man immer alles, was passiert, einem vorherbestimmten Plan verläuft. Und ja, es macht definitiv auch Spaß, zusammenhängende Thematiken innerhalb der drei Kurzgeschichten zu entschlüsseln. Also das Thema polyamoröse Beziehung ist hier ganz groß und zieht sich mehr oder weniger durch den Film. Ich fand, dass dieser Film überraschend ungefällig war auf den ersten Blick, aber je mehr er voranschreitet, desto mehr hatte ich das Gefühl, existiert diese Weirdness, die man ja von Lanthimos kennt. Personen reden in sehr trockenen Dialogen miteinander oder behandeln das Außerordentliche wie was ganz Gewöhnliches. Dem mehr verkommte das so ein bisschen zu so einem Selbstzweck für mich, auch wenn ich mir noch nicht ganz schlüssig bin, was ich von den anderen Geschichten halten soll.
Und wie war es bei dir, Christoph?
Oh, ich hatte einfach eine Menge Spaß. Also für mich waren das einfach, ich habe das, diese ganzen zusammenhängenden Themen zwar gesehen, aber sie haben für mich, haben sich nicht wirklich ergänzt, sondern ich sehe das so als drei auf die Spitze getriebene Black Mirror-Episoden. Also irgendwie, ich habe geschrieben, Sachen, die da nicht durchgegangen sind, die hat er jetzt verbraten. Also du hast jetzt einfach gesagt, er plant dessen Alltag. Also er sagt wirklich Minute für Minute, was er zu tun hat, genau was er zu essen muss, ob er Sex haben darf oder nicht, ob er Kinder kriegen darf oder nicht, wen er heiraten muss oder nicht. Also wirklich so komplett schwarz. Und der Teil, wenn er da sich dann auflehnt und plötzlich alleine Entscheidungen treffen muss und nicht mehr weiß, ob er Rot- oder Weißwein bestellen soll, weil er in seinem ganzen Leben seit irgendwie 10 Jahren keine einzige Entscheidung getroffen hat, das war richtig tragisch, weil Plemons das auch fantastisch spielt. Da hat es wirklich mal so ein bisschen, ist über diese bloße schwarzhumorige Idee hinausgegangen und hat mich wieder, fand ich wirklich tragisch. Und dann natürlich Schockmomente ohne Ende, ne, wie man das bei dem Duo kennt. Also haben sich viele Leute im Kino immer wieder die Hände vors Gesicht gehalten, gerade bei der Szene mit dem Finger. Die Gruppensex-Szene kommt natürlich auch aus dem Nichts und das ist mega weird. Also da kann da einfach eine Menge Spaß mit haben auf der Ebene.
Ja, ich frage mich gerade, ob wir alle im gleichen Screening waren, wo einmal diese französische Frau so laut aufgeschrien hat, als diese Fingerszene war. Das war schon sehr witzig, weil dann haben die Leute eigentlich nur über diesen Aufschrei gelacht in diesem Moment. Ja, und ich muss sagen, also ich muss es nur unterstützen, was du sagst bezüglich Jesse Plemons. Ich finde, der Grund, warum für mich diese erste Episode vielleicht mit am besten funktioniert hat, ist er. Also er ist so großartig in dieser Rolle und ich habe auch das Gefühl, diese letzten beiden Episoden haben eher darunter so ein bisschen gelitten, dass er nicht mehr so der ganze Anker war der Geschichte, weil er schon das Ding total an sich gerissen hat in der ersten Hälfte. Und ich muss sogar sagen, das klingt ein bisschen absurd, aber wenn er da in dieser Bar ist und nicht weiß, was er sich bestellen soll, also da habe ich mich schon so ein bisschen wiederentdeckt in dieser Figur. Aber Jakob, du wolltest gerade was sagen.
Ja, also Jesse Plemons ist ja in der zweiten Geschichte noch sehr präsent. Nur in der dritten nimmt er dann so ein bisschen den hinteren Sitz ein. Ich wollte die Szene, also eine meiner Lieblingsszenen war zum Beispiel eine Szene, die in einer Polizeikontrolle kommt. Und die hat mich so ein bisschen, ich musste so hart an Freddy Got Fingered denken. Für alle, die den Film gesehen haben, wissen vielleicht, was ich meine. Und außerdem, die zweite Story hat mich generell so ein bisschen an diesen Good Night Mommy erinnert, so der Doppelgänger oder vermeintlicher Doppelgänger und alles. Er ist jetzt alles ein bisschen zerfasert.
Es ist überraschenderweise genau die Story von so einem französischen Theaterstück, das letztes Jahr in China als Blockbuster neu aufgelegt wurde und der erfolgreichste Film des Jahres war, irgendwie mit 800 Millionen. So ein ganz kleines französisches Theaterstück, ein Mann kommt aus dem Urlaub nach Hause, seine Frau ist irgendwie im Urlaub verschollen. Und auf einmal steht die wieder vor der Tür und er sagt, das ist nicht meine Frau und alle seine Freunde und die Polizei und so sagt, nee, das ist sie. Und er muss dann quasi mit der dann da zusammenleben. Und so ist das ja hier auch so. Also
okay.
Emma Stone war irgendwie im Urlaub verschwunden und auf einmal ist sie wieder da. Nee, nicht im Urlaub verschwunden, sie hat Forschung gemacht. Ne?
Sie als Meeresbiologin ist dann mit ihrem Schiff gekentert und war dann auf einer Insel, wo es noch ein lustiges Detail zu der Insel gibt, das ich jetzt aber nicht weiter ausführe. Und wurde dann aber gerettet, kommt nach Hause zurück und tatsächlich ist das auch eine Zeit lang so eine Ambivalenz in dem Film, dass wir nicht wissen, ist sie jetzt wirklich ein Imposter, ist sie irgendwie vertauscht worden oder hat er einfach Kappgras, nennt sich das, wenn man glaubt, dass Menschen, die man eigentlich kennt, durch Doppelgänger oder Schauspieler oder dergleichen ersetzt worden wären. Das nennt sich Kappgras-Syndrom, also dass er daran leidet und sie tatsächlich dieselbe Person ist, denn die Dinge, die für ihn radikale Veränderungen sind, sind eigentlich gar keine. Sie hat vorher sehr streng Diät gemacht, jetzt hat sie Hunger auf Schokoladenkuchen. Kann man schon verstehen, wenn man mal irgendwie eine Woche auf einer Insel gestrandet war. Und sie hat jetzt ein paar äußert sexuelle Wünsche, die sie vorher nicht geäußert hat. Aber das sind jetzt ja nun keine massiven Aspekte. Das Einzige, was ein bisschen auffällt, ist, dass ihre Schuhe ihr nicht mehr perfekt passen. Aber tatsächlich stimmt es, dass sich im Laufe unseres Lebens und sogar im Laufe eines Tages die Füße verändern und am Abend oft größer sind als am Morgen, weil sie geschwollen sind. Also das sind keine Sachen, wo man sagt, oh Gott, dir passt die Jacke von vor 3 Jahren nicht mehr. Du bist ein Imposter. Also, aber Lanthimos hat natürlich noch viele Überraschungen dafür uns bereit. Es ist nicht so, wie wir denken.
Ja, ich finde es ganz super, dass sie so total konkret auf diese Sachen eingeht, weil wenn ich immer solche Szenen sehe, dann denke ich immer gleich allegorisch und denke, oh, das steht für das und das repräsentiert das. Aber ihr geht genau auf diese Aspekte ein, die der Film auch gibt eigentlich. Und das macht ja dann auch eine gewisse Freude, wenn man sich an diese Sachen...
Da man den Twist... aus dem zweiten Film, also aus dem ersten, dem dritten vielleicht, aber den zweiten Twist kannst du so nicht vorhersehen. Also ohne zu spoilern, aber die Insel, auf der sie war, ist offensichtlich aus einem Wes Anderson-Film geklaut. Und dementsprechend auf diesen Twist kann man einfach nicht kommen und da macht ja auch alle deine Allegorien kaputt. Also.
Ja klar, aber es ist jetzt auch natürlich kein Film, den man jetzt primär psychologisch sehen sollte. Überhaupt gar nicht. Deswegen, aber gut, dass du Wes Anderson sagst, weil klar, man kann eine super große Freude mit dem Film haben und ich will echt nicht den Spielverderber geben. Ich finde, ich hatte meinen Spaß nicht die ganzen 160 Minuten lang, aber in meinen Augen habe ich das Gefühl, so ganz den Lanthimos, den ich damals durch Dogtooth zu lieben gelernt habe, den kriege ich so nicht wieder und den will ich natürlich auch nicht wieder. Ich will einen neuen, der sich ganz neu entwickelt hat, aber ich hätte ganz gerne einfach diesen Biss zurück und mit diesem Biss flirtet dieser Film, aber er kriegt ihn irgendwie nicht so ganz, weil das alles sich wie so eine, also wenn ich jetzt ganz böse wäre, würde ich will jetzt nicht sagen Resteverwertung, deswegen bin ich mal lieb und sage, es ist so eine Art Mixtape geworden statt so einem Album und ich habe das Gefühl, je mehr Yorgos Lanthimos, je mehr ihm so ein übergestelltes Konzept fehlt und das verweigert er hier bewusst, weil es eine Kurzgeschichtenhandlung ist, desto mehr wird sein Stil immer mehr zu so einem Selbstzweck einfach. Und irgendwann habe ich das Gefühl, ich sitze jetzt hier wieder in so einem Wes Anderson-Film, wo alle Leute von super Promis gespielt werden und wo alles symmetrisch aussieht. Und ich mich aber einfach nur frage, warum das Ganze.
Aber, sieht aber zumindest saugeil aus.
Ja, klar. Und wie gesagt, ich hatte trotzdem meinen Spaß mit dem Film. Den würde ich definitiv den Leuten empfehlen. Aber so ganz das, was ich an Lanthimos schätze, habe ich hier noch nicht ganz gekriegt.
Das ist, glaube ich, für ihn auch einfach so ein Nebending. Also ich meine, wir reden jetzt hier 6 Monate nach seiner mit Abstand größten Produktion ever, die dann auch Oscars da, was weiß ich, und überall war. Und jetzt kommt der schon wieder mit einem Film, da waren wir doch alle überrascht, als vor 3 Monaten der Trailer kam oder vor 2 Monaten. Das Ding ist auch viel billiger, also der hat jetzt 15 Millionen gekostet, das kriegt der nachgeschmissen, da muss er, glaube ich, gar nicht sagen, was er damit machen will. Zwischendurch hat er ja noch einen Kurzfilm mit Emma Stone gedreht, der, glaube ich, in San Sebastian lief. Also der hat jetzt einfach das rausgehauen da mit seinem alten Kumpel.
Und das hier sind ja im Prinzip auch 3 Kurzfilme aneinandergereiht.
Es gibt ja noch diesen Kurzfilm mit Matt Dillon, diesen Nimic. Den gibt es ja auch. Der könnte auch so vom Konzept, der geht ja auch so ein bisschen um dieses Imposter-Ding. Den hätte ich mir auch sehr gut hier vorstellen können, als so eine spielfilmlange Version davon. Aber du hast halt auch gemeint, es ist so ein bisschen so eine Black Mirror-Aneinanderreihung. Das ist ja genau das, was ich eigentlich überhaupt nicht will, wenn ich in so einen Film reingehe. Also wenn ich Black Mirror sehen will, dann mache ich Netflix an. Und hier möchte ich so ein bisschen was Höheres nehmen, aber das ist der Film auch, also Gott bewahre, ich würde das jetzt nicht diesen Vergleich nennen.
Ja, das möchte auch ganz kurz sagen, diese Insel, das ist nicht die Isle of Dogs, das ist definitiv eine Version von Jonathan Swifts Insel der Pferde, diesen Namen hat, also das wird wirklich so mit HM geschrieben und wo Jonathan Swift, Gulliver's Travels, Gulliver landet da und da sieht ihr, die Pferde sind die Menschen. Und die Menschen sind einfach nur quasi Tiere und das ist natürlich eine Gesellschaftsmetapher. Und ich denke definitiv, dass Lanthimos das zumindest im Kopf hatte, wenn ich auch nicht abstreite, dass vielleicht er den Wes Anderson-Film gesehen
hat. Nein, natürlich nicht. Das war von mir ein reiner Scherz. Ich wollte es ja nicht wirklich spoilern, was du jetzt gemacht hast.
Na gut. Ja, ich war tatsächlich ein bisschen verwirrt vorhin. Ich habe es gar nicht verstanden, aber ich habe einfach mal gut genickt. Aber jetzt habe ich es verstanden und jetzt denke ich, jetzt verstehe ich.
Es ging nur um den Titel. Ich wollte überhaupt nichts zu Wes Anderson sagen. Ich wollte auch überhaupt nichts dazu sagen, dass alles in der Mitte ist. Aber da hat zumindest hier Gespräche angerührt.
Ja, okay. Ich bin gerade ganz froh, dass ich das noch im Podcast geklärt hatte. Für mich auch einfach, weil ich die ganze Zeit verwirrt war, wo war jetzt Wes Anderson? Aber jetzt verstehe ich es auf jeden Fall. Ja, und aber Witze erklären ist mal dumm. Ich weiß, das haben wir jetzt gemacht. Naja, lass uns noch zum dritten Film kommen. Oder okay, nee, ich will noch kurz was sagen, weil ich muss hier einfach, ich muss hier Lieder den Titel als kritischste Person streitig machen, weil ich konnte mit dem Film leider nicht viel anfangen. Für mich lief das alles immer wie bei so einer schlechten Kurzgeschichte auf eine Pointe mehr oder weniger am Ende raus. Und ich hatte das Gefühl, dass immer wieder so die Sachen, die eingebaut wurden, diese weirden Szenen, die fühlten sich eher so ein bisschen, sehr bemüht an. Und es ging oft darum, hatte ich das Gefühl, einfach irgendwelche einfachen Affekte irgendwie zu bedienen. Und ich konnte nicht umhin, darin immer so eine Art Manipuliertheit irgendwie auszumachen. Deshalb, hatte daran nicht so viel Freude. Und für mich hat sich da auch gegen Ende hin eher gezogen, der Film.
Aber das ist ja auf jeden Fall, weil du Doctus gesagt hast. Ich glaube, bei Doctus ist ja sozusagen die Verstörtheit des Publikums ein Unfall, weil die so ihr Ding durchziehen und man da sich ziemlich dran reiben kann. Aber hier, also alles, was an diesem Film jetzt verstörend ist, ist explizit gesetzt. Ne? Also die gesamten What-the-fuck-Momente sind komplett durchgeplant. Dementsprechend, das ist halt schon eine ganz andere Sache von Kalkulation
als bei Doctus. Der entscheidende Unterschied ist halt, Dogtooth ist ein Film, der halt wirklich unangenehm ist und der halt offensiv nicht für ein Publikum gedreht wurde, in Anführungszeichen. Während ich hier die ganze Zeit das Gefühl habe, so unangenehm manche Szenen auch sind, es wirkt alles trotzdem wie so ein Crowdpleaser in meinen Augen.
Genau, dass die Crowd ist ein bisschen kleiner als bei Poor Things und bei The Favourite, aber die Crowd ist dann gepleased.
Ja, und ich war auch gepleased zumindest, als ich mal wieder Willem Dafoe auch in ganz tollen Rollen gesehen habe. Und der Mann mit seinen, was ist er, irgendwo in den mittleren 60ern oder so, der hat halt immer noch einen Körper, von dem können andere 40-Jährige, 50-Jährige nur träumen. Und wie er da in der einen Szene nackt so auf dem Bett liegt, das war ein großes Highlight für mich. Also ich fand es schon sehr, sehr amüsant. Naja gut, dann lass uns doch noch, wir müssen jetzt ein bisschen Eile schieben, lass uns noch zum dritten Film kommen. Und das ist heute auf jeden Fall von den Filmen, die wir besprechen, mein Favorit, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Das ist Andrea Arnold's Bird. Und das ist ihr erster fiktionaler Film seit American Honey, der hier 2016 ja den großen Preis, den Preis der Jury bekommen hat. Sie war ja auch 2021 hier mit dieser Dokumentation Kao, die ja mit einer der ersten Filme war, die in dieser neuen Sektion Premiere gelaufen ist in Cannes. Und ja, was ist das für ein Film? Also Andrea Arnold hat ja hier am Rande des Festivals auch so einen Preis gewonnen, der Kansen, also der Nebensektion für ihr Lebenswerk, den haben schon ganz andere große RegisseurInnen bekommen. Und sie hat da am Rande auch bei so einem inoffiziellen mehr oder weniger Q&A/Masterclass hat sie auch gesagt, dass ihre Projekte immer mit so einem Bild anfangen, also mit so einem visuellen Aufhänger. Und die Idee, die sie hier hatte, war, dass es gibt so einen dünnen Mann, der auf einem Dach steht und einen super großen Penis hat. Und man kann jetzt davon ausgehen, das wird Franz Rogowski gewesen sein, weil der ist hier der titelgebende Bird. Ist nicht der Protagonist, aber eben eine entscheidende Figur für die Handlung. Und unsere Protagonistin, wie so oft bei Andrea Arnold, eine Frau oder hier ein Mädchen, ist Bailey und wird gespielt von der Newcomerin Nikia Adams. Ganz hervorragend, finde ich tatsächlich. Und Andrea Arnold geht hier zurück nach England, nachdem ja American Honey so ein bisschen die Trump-USA verfolgt hat und die ja trampenden Jugendlichen dort. Und jetzt ist sie eben in Kent, im Südosten Englands, wie man es so oft auch in früheren Filmen kennt, in sehr, ja, desolaten Milieus eigentlich, also schon der Unterschicht angehörig, was die ökonomischen Verhältnisse angeht. Und ja, der Vater der Hauptfigur Bailey wird gespielt von Barry, und das habe ich heute gelernt, Keoghan, also so wird er ausgesprochen, Barry Keoghan, so spricht man es offenbar auf Irisch aus, der ist ein Vater, der das Herz wahrscheinlich schon am rechten Platz hat, aber seine Tochter sehr vernachlässigt, kündigt ihr ganz kurzfristig an, dass er am Sonntag seine Freundin heiratet, die er seit 3 Monaten kennt. Die Mutter ist schon seit ein paar Jahren weg und wir sind da als erstes im Unklaren gelassen, was es damit eigentlich auf sich hat mit dieser Familienkonstellation. Hier sind auch, Familie wird hier sehr weit gefasst, also man weiß immer gar nicht, wer zu wem gehört, wer ist der Sohn von wem, wer ist Tochter von wem, aber irgendwie ist es auch die Idee, vielleicht so Familien ein bisschen breiter aufzustellen, anders zu denken. Und wie so oft auch bei Andrea Arnold, Charakterstudie ist hier so viel wie Milieustudie. Was hier aber noch dazu kommt, ohne zu viel zu sagen, es gibt hier erstmals wahrscheinlich in ihrem Werk so einen magischen Realismus. Und ganz initiativ gefragt, Christoph, konntest du damit was anfangen, Bird?
Schon. Von den 3 Filmen, die wir heute besprechen, fand ich es am schwächsten. Aber schon, also es ist, nachdem ich American Honey fast gar nicht mochte, hat sie jetzt einfach, also was man ihr gar nicht absprechen kann, ist, sie hat einen unfassbaren Drive von Anfang an. Also der Film rast dadurch. Also das liegt auch daran, dass es sehr viel Musik gibt. Also
auf dem E-Scooter.
auf dem E-Scooter. Es wird auf E-Scooter gefahren und zwar auf welchen, die nicht 25 fahren wie in Deutschland, sondern schnelleren. Es gibt ganz viel sehr gut launige Musik. Also der Vater hat so eine Kröte gekauft, die so Drogen absondert, wenn sie bestimmte Gefühle hat. Und die kann man für ganz viel Geld verkaufen. Das soll jetzt alle seine finanziellen Probleme lösen, aber dafür müssen die andauernd Karaoke singen, um jetzt die richtige Musik zu finden, damit diese Kröte da ihr Sekret absondert. Und das treibt einen halt durch diesen Film. Deswegen habe ich mich schon mal überhaupt nicht gelangweilt. Alles, was dann im Haus der Mutter passiert, das ist dann, während du ja gesagt hast, der Vater hat das Herz am rechten Fleck und man weiß nicht so genau, ist quasi, dass alles, was im Haus der Mutter passiert, ist dieser sozialrealistische Horror, den man aus Filmen dieser Art kennt. Ich fand das furchtbar. Jeder Cutaway war irgendwie zum Müllhaufen, der irgendwo in der Ecke war. Der sadistische neue Freund der Mutter war, das war also Klischee hoch 30, das war furchtbar. Und dieser magische Realismus, der da reinkam, der hat für mich nur so halb funktioniert. Also ich habe ihn nicht so richtig verstanden und deswegen. Und ich fand den Film, er ist auf 16 mm gedreht und sie hat absichtlich die Ränder so ausgeschnitten, dass man sie sieht. Wenn man in der ersten Reihe sitzt, ist das mega nervig, weil unten quasi immer so weiße Punkte kommen. Das fühlt sich die ganze Zeit an, als ob man neben jemandem sitzt, der das Handy anhat. Und es stellt halt doch so ein bisschen raus, ja, guck mal her, ich habe das wirklich auf 16 mm gedreht, mit Fusseln am Rand und so, also auch noch irgendwie mit jemandem, der seine Kamera nicht pflegt oder soll mit Absicht so aussehen. Ich fand das halt ein bisschen prätentiös.
Okay, ich bin großer Fan von Andrea Arnold, also Fish Tank ist einer meiner Lieblingsfilme von ihr und ich mag auch American Honey wirklich sehr gerne, gerade weil sie da so ein Großprojekt an Angriff genommen hat. Hier heißt sie jetzt ein bisschen zurückgeschraubt, also was heißt ein bisschen sehr, weil das Ganze führt zurück zu ihrer Heimat. Ich hatte meine Freude an diesem Film. Es ist ein schöner Film, es ist ein süßer Film. Es ist aber auch ein Film, wo ich das Gefühl hatte, sobald diese Franz Rogowski-Figur der titelgebende Bird eingeführt wird, wusste ich eigentlich schon genau, was es für ein Film wird. Und es ist eine süße Außenseitergeschichte. Jemand ist emotional verloren und trifft dann jemanden, der physisch verloren ist. Und beide ergänzen sich dann einander, beide lernen voneinander. Und was mir halt an diesem Film ein bisschen übel aufgestoßen ist, ist seine starke emotionale Manipulation. Ich habe da jetzt nicht so viel hinzuzufügen zu dem, was du, Christoph, gemeint hast, dass eben man hat diese Barry Keoghan-Figur, die einen lieben, der so ein Vater ist, der das gut meint und es aber oftmals nicht so ganz hinkriegt. Und die stellt man dann gegenüber mit so einem total sadistischen Drecksack, dass dann der Freund von der Mutter ist, damit halt eben das Leben mit dem Vater, der es nicht so ganz gebacken kriegt, jetzt nicht ganz so schlimm wirkt im Vergleich dazu. Und das war für mich so ein bisschen zu einfach. Trotzdem aber muss ich sagen, ist dieser Film ja einfach liebenswert in seiner Verbohrtheit, in seinem magischen Realismus. Ich muss sagen, ich fand gerade das am Ende war mit so einer der interessantesten Aspekte, auch wenn es fast schon Klischee ist, immer so sozial prekäre Umfelde dann mit so einem magischen Realismus zu würzen. Ich würde fast sagen, das ist so eine Art Festival-Klischee. Aber hier hat es für mich funktioniert, weil ich das Herz und die Seele dahinter gespürt habe.
Ich glaube auch, dass der diese Vaterfigur also wirklich als wir die Utopie sieht, weil er grenzt sich ja auch in die andere Richtung ab. Also der Sohn der Bruder von ihr, er schwängert ja sie sind beide 14 oder so. Und die kommt ja wohl aus sehr behüteten Reihenhauseltern da Sachen und die sperren sie dann aber weg und also die Eltern sind auch die totalen Arschlöcher, man sieht die nur kurz. Aber das wären ja die, die es auf die Reihe kriegen. Also sozusagen, ich glaube schon, dass sie diese irgendwie, das ist ja so ein bisschen, fühlt sich das so an, wie so, was weiß ich, wie heißt das, wenn da irgendwie Rockstars da alle zusammen wohnen und die Kinder irgendwie so dazwischen rumlaufen, kommunenmäßig.
Ja, das war für mich auch ein Aspekt, der diesem Film so einen wirklichen Fake-Anstrich gegeben hat. Und ich auch mag auch Andrea Arnold. Ich mochte auch sehr Fish Tank, der diesen Sozialrealismus wirklich noch einigermaßen drauf hat. Es gibt ja auch dieses ganze Kitchen-Sink-Genre, wo ihre Filme mal ein bisschen reinspielen. Aber hier wirkt es einfach durch ganz viele Aspekte unecht. Also schon allein, wenn diese Squatter-Wohnung, in der die wohnen, da geräumig ist und coole Graffitis an den Wänden hat und eigentlich sehr nah dran ist an so einem Luxusloft und man sich denkt, okay, wenn das jetzt echt Squatter wären, die hätten keinen, entweder wäre das ein mega Mietsvertrag, der total teuer ist, oder die würden hier einfach mal rausgeschmissen werden und solche Sachen kommen da einfach nicht. Oder dass alle irgendwie immer cool gestylt aussehen, obwohl sie arm sein sollen und dass da einfach nicht zusammenpasst. Also es ist auch diese wieder Probleme angeschnitten werden, aber immer nur ganz oberflächlich bleiben, dann am Ende durch so Scheinlösungen aus der Welt geschaffen werden. Das haben wir ganz buchstäblich, wenn der magische Realismus da reinbricht und ein ganz großes Problem einfach nur mal sozusagen aus dem Fenster geschmissen wird. Und man sagt, ja, aber so einfach ist es im Leben eben einfach nicht. Und das gerade von Andrea Arnold aber so serviert zu bekommen, war für mich sehr enttäuschend. Doch, obwohl der Film nicht schlecht ist, er ist hervorragend gespielt, er hat nette Bilder, ich fand sie nicht so schlimm wie Christoph, aber das reicht einfach nicht.
Jetzt, ich glaube, ich bin wahrscheinlich der hier, der den am besten fand. Das wird doch wahrscheinlich einer der Filme sein, von denen ich sagen werde, dieses Jahr, die sehen am schönsten aus. Also,
ich habe nichts gegen die Bilder selbst. Ich habe was, da sie die Ränder drin gelassen
ja, hat. Ja, verstehe ich, aber sogar das fand ich irgendwie cool, weil das neu für mich war. Also klar, man kennt es von irgendwelchen alten Filmen, wo die Leute es nicht besser wussten sozusagen, aber hier wurde es ja so bewusst eingesetzt. Und was du gerade angemerkt hast, Lida, mit diesem dass diese Sache so einfach aus der Welt geschaffen wird. Also da habe ich ja einfach auch so ein Augenzwinkern drin gesehen, dass jemand, das Problem wird einfach wortwörtlich aus der Welt geschafft. Und was ja auch dieser Antagonist war im Comic, und wie löst man das mit so einer Comic-Methode einfach in diesem Moment. Und das hat für mich irgendwie eigentlich ganz gut gepasst. Ich mochte auch, dass die Lösung hier eben nicht war, so eine Flucht. Ne? Also normalerweise in solchen Filmen, was passiert? Die Figur fährt mit einem Zug in die Großstadt und beginnt dort ein neues Leben als Künstler, Künstlerin und so weiter. Hier ist es eher so, man bleibt zusammen und versucht sich irgendwie zusammenzuraufen und versucht einander ein bisschen besser zu verstehen. Sowas mir immer lieber als so eine Pseudo-Lösung mit, oh, wir gehen den Problemen in der Heimat einfach aus dem Weg. Was ich hier ganz doll mochte, unsere Protagonistin ist ja auch so, ja, sie macht die ganze Zeit Videos, und es gibt diesen Aspekt, dass sie das auch immer benutzt, um sich zu schützen. Also wenn sie angegriffen wird von Leuten oder so, und so ist dann auch die erste Begegnung mit Franz Rogowski, den sie so als, ja, tänzelnde Fee eigentlich auf so einer Waldlichtung oder so auf so einem Feld begegnet, und sie rüstet sich erstmal mit der Kamera gegen ihn, aber später, wenn sie einander irgendwie ein bisschen näher kommen und Freunde werden, dann nimmt dieses Video, das sie einst angenommen hat, eigentlich so eine neue Form an, und dann wird es eher zu so einer lieben Erinnerung an so eine Zeit, die man vielleicht nicht mehr einholen kann, aber die mit ihr bleibt. Und ich fand es eigentlich ganz schön, dass es manchmal einfach so Figuren gibt in dem Leben, die man einfach braucht in diesem Moment, und das mochte ich schon ganz gern. Ja, ich glaube, wir müssen zum Schluss kommen. Und ja, vielleicht ganz, ganz kurz noch, Christoph, also erst nochmal danke, dass du da warst. Kannst du vielleicht ein, zwei Sachen pluggen, auf die du stolz warst in letzter Zeit, wo du froh bist, dass die draußen sind für Filmstarts oder ähnliches?
Mein Leinwandliebe-Interview mit Oskar Röhler, für das er sich persönlich in einem FAZ-Interview bedankt hat.
Oh wow.
Da haben die in der FAZ, aber er hat mich auf Ende 30 geschätzt, auch in der FAZ. Das hat mir den Tag versüßt, weil das bin ich nicht. Bin da schon etwas drüber.
Muss ich glauben.
Ja, das hört euch das an, das macht Spaß.
Okay, super. Also danke dir, Christoph. Und ich würde noch ganz kurz, weil Lida und Jakob sind ja noch hier bei mir. Oder? Wir haben noch Zeit. Der Film ist in einer halben Stunde oder so, ne? Nee, der ist in einer Viertelstunde. Okay, nee, dann müssen wir aufhören. Dann ist es jetzt ganz spontan. Also danke, Lida, dass du wieder dabei warst. Danke, Jakob.
Sehr gern. Bis zum nächsten Mal.
Gerne, gerne.
Super Rush. Ciao.